Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute haben wir als Predigtext einen Abschnitt aus der Johannes-Offenbarung, und zwar Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Ich möchte uns den Text zunächst einmal vorlesen. Johannes hat auszurichten bzw. zu schreiben: Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Ja, Jesus, jetzt bitten wir dich einfach in unsere Herzen, in unsere Gedanken, dass du uns öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Sei du mit deinem guten Heiligen Geist mitten unter uns. Segne du das Hören und auch das, was ich zu verkündigen habe. Amen. Liebe Gemeinde, vor über 1900 Jahren wird der Apostel Johannes beauftragt, je einen Brief zu schreiben an 7 christliche Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Er soll sie nicht einzeln verschicken, sondern gesammelt, verbunden mit einer umfangreichen Schrift, einem Trost- und Mahnbuch an alle Christen in der Bedrängnis, in der Verfolgung, in der Versuchung und Anfechtung. Die 7 Gemeinden sind nicht die ausschließlichen Empfänger dieses Buches, sonst wäre es vielleicht verloren gegangen. Sondern in der Zahl 7 liegt eine Symbolik. Sie drückt Vollzähligkeit aus. Das Buch und die darin enthaltenen 7 Briefe des Johannes, die ihm der auferstandene und erhöhte Christus diktiert, ist ein Schreiben an die bedrängte Gemeinde Jesu aller Zeit. An die Vollzahl aller christlichen Gemeinden an allen Orten dieser Welt. Zunächst mal damals an diese 7 Gemeinden, aber jetzt auch an uns. Dieser Brief an die Christen in Smyrna, unser heutiger Predigtext, ist also auch an uns gerichtet, an die Christen in Obertshausen und Hausen. Er ist also nicht ein Brief, der irgendwann mal schnell in den Papierkorb oder ins Museum wandert, weil er etwa nur noch historischen Wert hätte, für ganz bestimmte Menschen in einer ganz bestimmten Zeit, sondern ist ein Brief von hoher Aktualität und Wichtigkeit, der heute und jetzt auch uns viel Ermutigung und Trost vermitteln will. Aber zunächst und vor allem will Jesus uns durch ihn eine Frage stellen. Er will dir nämlich die Frage stellen: Wie steht es bei dir mit der Treue zu mir? Wie steht es bei dir mit der Treue zu mir? Für viele Menschen unserer Tage gehört das Wort Treue ja schon gar nicht mehr zum gängigen Wortschatz. Vielleicht hat es bei Teilen der älteren Generation noch so einen gewissen Stellenwert. Oft wird es aber auch hier missverstanden, gerade auch im Zusammenhang mit diesem bekannten Vers 10, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Da versteht man die Ermahnung zur Treue bis in den Tod, losgelöst vom Zusammenhang etwa als Aufruf zur treuen bürgerlichen Pflichterfüllung bis zum Eintreten des natürlichen Todes. Oder von Kriegszeiten her spricht mancher noch von Treue zum Vaterland, für das viele Soldaten auf dem Schlachtfeld ihr Leben gelassen hätten. In wie vielen Feierstunden auch am heutigen Volkstrauertag bekommt auch dieser Gedanke wieder Nahrung, leider. In unserem Brief an die Christen in Smyrna geht es aber nicht um bürgerliche oder militärische Pflichterfüllung, sondern es geht hier schlicht und einfach um die Treue zu unserem Herrn Jesus Christus, die so weit gehen kann, dass ich für ihn und seine Nachfolge sogar den Tod in Kauf nehme. Sei getreu bis an den Tod. Von solchen Gedanken sind die meisten Menschen aber ziemlich weit entfernt, denke ich mal. Unverbindlichkeit wird zunehmend zum allgemeinen Lebensprinzip. Man will sich nicht mehr binden. Zumindest nicht mehr langfristig. Vielleicht noch, wo es überschaubar bleibt, aber ein Leben lang sind keine guten Zeiten für die Ehe zum Beispiel. Man scheut das verbindliche Engagement in der Gesellschaft, auch in der Gemeinde. Verantwortung zu übernehmen fällt immer schwerer. Und ich behaupte, auch Christen fällt es immer schwerer, zu sagen, ja, ich stehe dafür. Also das ist jetzt mein Platz, wo ich eigentlich hingestellt bin, und da bleibe ich auch. Das wird zunehmend mühsamer. Bei einer Umfrage, die der christliche Psychologieprofessor Michael Dietrich mit Mitarbeitern seines Seminars einmal durchführen ließ, ergab sich, dass bei der jüngeren Generation sich immer deutlicher die Tendenz zur Selbstbestimmung zeigt. Damit sei der Wunsch verbunden, den Lebensgenuss ständig zu steigern. 1200 Männer und Frauen werden auf ihren Lebensstil hin untersucht. Die Auswertung der unter 30-Jährigen ergab, dass es zwischen überzeugten Christen und anderen Menschen dabei kaum einen Unterschied gibt. Leider scheint auch bei Christen die Frage, was bringt's mir selber? Oder ich will es mal wirklich ganz, ganz schlimm sagen, ganz bissig sagen, vielleicht auch fromm umschrieben, mir ist es auf dem Herzen oder mir ist es aufs Herz gelegt. Damit kann man sich ja dann immer noch ein bisschen beruhigen. Oft entscheidender für die Gestaltung der Lebens- und Glaubensgestaltung des Lebensalltags zu sein, als die Frage, wo will mein Herr, wo will Jesus wirklich mit mir hin? Wo braucht er mich wirklich? Wo ist wirklich mein Platz, den mir Jesus zeigt? Bin ich da wirklich so ganz offen und sage, das macht mir Spaß und das macht mir Freude. Das stelle ich zur Disposition, weil es entscheidend ist, was Jesus jetzt will von mir, wo Jesus mich heute haben will. Wo kann er mich gebrauchen und ganz konkret einsetzen? Man schnuppert wohl ganz gerne in die verschiedensten christlichen Veranstaltungen hinein. Vor einigen Jahren hat Andreas Malessa es mal bei einer Ansprache auf den Punkt gebracht und hat gesagt, viele junge Christen sind Channelhopper. Das sind so Leute, die also mit der Fernbedienung einfach so ein bisschen rumfuchteln, mal gucken, was in 24 oder was weiß ich, in der 12 oder was weiß ich, was es da gibt an Programmen. Das ist leider auch in christlichen Kreisen so, dass man sich gerne umguckt, mal hier und mal da und mal dort, aber bloß nirgendwo wirklich so ganz festmachen, so wirklich ganz Verantwortung übernehmen, sich so wirklich ganz für Jesus hingeben und sagen, da ist mein Platz, da will er mich haben, da hat er mich hingestellt. Kurz, man konsumiert geistliche Angebote, doch unser Herr sucht nicht fromme Konsumenten, sondern Menschen, die treu für ihn da sind in der Gemeinde. Er sucht Menschen, auf die er sich verlassen kann, denn denen er selber Maß und Mitte sein darf. Es gilt für uns, den zu einem Fremdwort verkommenen Begriff Treue neu zu durchdringen und zu einem Hauptwort meines christlichen Lebens werden zu lassen. Nicht irgendeines christlichen Lebens, sondern meines christlichen Lebens werden zu lassen. Die Gemeinde in Smyrna kann uns dazu ein Vorbild sein. Sie hat schon manche Bewährungsproben treu bestanden. Das Bekenntnis zu Jesus war ihr wichtiger als materielle Güte. Smyrna, das heutige Izmir, eine Großstadt 50 Kilometer nördlich von Ephesus, galt als wirtschaftlich blühende Stadt. Und doch leiden die Christen in ihr interessanterweise unter materieller Armut. Überall blüht's, überall geht's auf, alle Leute kassieren so richtig ab, aber die Christen sind arm. Vermutlich wurden sie wegen ihres Glaubens auch wirtschaftlich boykottiert. Smyrna ist die Gemeinde in der Trübsal. Auch Gefängnis und Tod warten auf manche ihrer Glieder. Auslöser für die Bedrängnis der Christen ist die jüdische Synagogengemeinde, ausgerechnet die Gemeinde, die sich eigentlich auf Gott beruft, die hier als Synagoge Satans bezeichnet wird. Sie versuchte die unliebsame christliche Konkurrenz durch Denunziation bei den römischen Behörden auszuschalten. Hier guckt mal, der ist gegen den Kaiser und der Kaiser war ja damals Gott, wurde als Gott verehrt. Und das bedeutete, wenn das rauskam, wer das nicht tat, dass er unter Umständen mit dem Leben zu bezahlen hatte. Aus einem Rundschreiben der Gemeinde in Smyrna erfahren wir über Polycarp, den Bischof der Gemeinde von Smyrna, der noch bis 155 nach Christus lebte und wahrscheinlich auch noch den Johannes persönlich kannte, Folgendes. Der römische Prokonsul ermahnte den Gefangenen Polycarp: Nimm Rücksicht auf dein Alter, schwöre beim Glück des Kaisers, lästere Christus und ich lasse dich frei. Da sprach Polycarp: 86 Jahre diene ich Jesus und er hat mir nie ein Leid getan. Wie kann ich meinem König lästern, der mich erlöst hat, der für mich gestorben ist am Kreuz? Da beschlossen sie, Polycarp sollte lebendig verbrannt werden. Noch auf dem Scheiterhaufen betete Polycarp: Herr Vater deines Sohnes Jesus Christus, ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast. Der greise Bischof Polycarp ging in den Tod, freiwillig und gar nicht mal so ganz unglücklich, mit dem Blick auf den Vater des Sohnes Jesus Christus und preist ihn. Lobpreis ist sein Sterben. Denn er weiß, wenn auch der Teufel hinter der Verfolgung der Christen in Smyrna steht, so ist die Verfolgung doch zeitlich begrenzt. Der Teufel ist sozusagen von Christus an die Leine genommen. Er bleibt Herr in allem Geschehen. Christus bleibt der Herr. Ohne seine Zulassung kann der Böse nichts tun. Für nicht wenige Christen in der islamischen Welt und auch in der noch kommunistischen Welt ist auch heute Treue zu Jesus kein Fremdwort, und zwar diese Treue bis an den Tod. Der Türke Mustafa stammte zwar nicht aus Smyrna, aber doch aus dem Gebiet der Sieben-Sendschreiben. Als junger Mann geriet er an eine Bibel und ihre Botschaft ließ ihn nicht mehr los. Einer der wenigen Missionare, die in seiner Jugend mehr oder weniger offiziell in der Türkei wirkten, taufte ihn auf den Namen des dreieinigen Gottes. Mustafas Schritt war mehr als gewagt, denn er entstammte einer Familie, die früher den Sultan des Osmanischen Reiches stellte. Das heißt, die Familie, die letztlich das Kalifat weiter trug, also die Nachfolge Mohammeds, und war ein angesehener Geschäftsmann, ein reicher Mann. Von nun an, als er Christ wurde, wurden seine Geschäfte von allen Seiten boykottiert. Seine gesamte islamische Umgebung stellte ihn kalt. Völlig verarmt kam er in den 60er Jahren mit der Gastarbeiterwelle nach Deutschland. Mühevoll musste er sich durchschlagen, unterstützt von einer christlichen Gemeinde. Zunehmend versuchte er seinen türkischen Landsleuten die Christusbotschaft nahezubringen. Er war erschüttert über den katastrophalen Zustand der evangelischen Kirche in Deutschland, der Kirche der Reformation, der Heimat der Reformation. In dem norddeutschen Dorf, wo er eine Zeit lang wohnte, war er, der Türke, einer der ganz wenigen treuen Gottesdienstbesucher. Nach Jahren der Krankheit ist er dann 1986 heimgerufen worden. Er erhielt ein Armenbegräbnis, der reiche Mann, der aus der Sultansfamilie stammte, in einer niedersächsischen Großstadt. Als er früher einmal gefragt wurde, ob er es nicht bereue, Christ geworden zu sein, wo er doch nur sozialen Abstieg, nur äußere Heimatlosigkeit erfahren habe, da antwortet er eindeutig: Nein, ich will niemals zurück. Ungezählte Christen unserer Tage erleiden nicht nur sozialen Abstieg und materiellen Verlust um Jesu willen. Ich habe es jetzt erst wieder in Idea gelesen über Nordkorea, sondern setzen ihr Leben täglich aufs Spiel. In Nordkorea beispielsweise ist es verboten, eine Bibel zu haben, eine Bibel zu besitzen. Dafür kann man verhaftet werden. Man kann verhaftet werden, wenn man sich zu einer christlichen Gruppe, zu einer christlichen Gemeinde hält. Und wenn man als Christ verhaftet wird in Nordkorea, dann wird man isoliert. Das heißt, die Christen werden nicht zusammen in ein Arbeitslager getan, sondern sie kommen in verschiedene Arbeitslager. Und es gibt Koreaner, es ist unglaublich, die um ihres Glaubens willen, das heißt, um der Liebe zu diesen Landsleuten willen, die da in Nordkorea leben, wieder in dieses Land einreisen, um dort die Botschaft Jesu zu verkündigen. Unter Lebensgefahr. Sie schmuggeln Bibeln hinein in das Land oder, was sie auch machen, das habe ich auch gehört und gelesen, sie lernen Teile der Bibel einfach auswendig, um sie den Leuten dann zu verkündigen. Es gibt andere Länder, in denen das ähnlich ist. Saudi-Arabien zum Beispiel. Auch Teile Mittelasiens. In China ist es zwar nicht ganz so streng, aber auch da werden Gemeinden, die nicht registriert werden, die sich nicht registrieren lassen, geächtet und bekommen große Schwierigkeiten. Zurzeit gibt es in Indien, in einigen Staaten, den Versuch, das Christentum ganz zu verbieten. Also, Smyrna ist nicht so weit weg. Und ich behaupte, es kommt immer näher. Wie steht es mit deiner Treue also? Da, wo uns weder Märtyrertod noch Gefängnis noch materieller Nachteil droht, sondern nur unsere Bequemlichkeit und Selbstverwirklichung in Frage gestellt wird. Nur die Frage besteht, willst du was machen in der Gemeinde? Willst du dich verwirklichen als Christ? Oder willst du Jesus dich verwirklichen lassen? Wo das die einzige Frage ist in deinem Leben. Nehmen wir auch wahr, woher die Gefahr von außen kommt. Es wird keiner gezwungen, um seines Lebens willen seinen Glauben zu verleugnen, wie der Bischof Polycarp. Aber wir verleugnen diesen Glauben unentwegt, oft ohne es einfach richtig wahrzunehmen. Unser Stehen zu Jesus Christus fällt oft der Anpassung an die Welt zum Opfer, die nichts anderes ist als reine Leidensscheu. Und das versuchen wir auch noch zu begründen, auf irgendeine Art und Weise. Und gerade diese Leidensscheu will unser Sendschreiben ansprechen und überwinden. Tatjana Goritschewa, eine russisch-orthodoxe Christin, die vor vielen Jahren aus Russland kam und jetzt in Paris lebt, schreibt in ihrem Buch »Die Kraft der Ohnmächtigen«: Hier im Westen erlebe ich eine große Leidensscheu bei den Christen. Sie schämen sich sogar zu sagen, dass sie Leiden und Not haben. Die wollen gar nicht darüber reden. Denen geht's immer gut, denen geht's immer blendend. Aber wie sollen diese Christen die Tiefen und damit den Reichtum des Lebens überhaupt einmal erfassen können? Sie schämen sich, anstatt das Leben zu nehmen, wie es Gott gibt, sogar die Christen. Man hat noch nicht entdeckt, wie das Leid den Menschen bereichert, verinnerlicht, wie es den Menschen menschlich macht. Aber es ist nicht nur Scham, es ist auch Unwille, es ist eine Glücksphilosophie. Glück ist sozusagen oberstes Prinzip. Und es soll auch Christen geben, die sagen, ja, wenn ich mit Christus gehe, dann habe ich Glück. Der Mensch meint, er habe ein Recht auf Glück und er weiß gar nicht, was er sich damit für ein Leid antut. Denn dieser Rechtsanspruch auf Glück zerreißt ihn. Er ist sozusagen genötigt, sich dem Glück hinzugeben. Er ist wie ein auf die falsche Bank ausgeschriebener, ungedeckter Scheck. Es ist vielleicht gut, dass man das Glück sucht, denn eigentlich sollten die Christen ja wirklich die glücklichsten Menschen sein, weil sie sich ja auf das freuen, was kommt, nämlich auf Christus, auf die Ewigkeit, auf ein Leben mit ihm in der Ewigkeit. Aber wie und wo man es sucht, darauf kommt es an. Das ist entscheidend. Die meisten mischen da von jedem etwas zusammen. Sie wissen schon, Channel Hopping. Ein bisschen, nicht zu wenig Geld, etwas Fernsehen, etwas Reisen, etwas Kultur, etwas Wissenschaft, etwas Intellekt. Von allem etwas, passt alles rein. Das haben wir ganz groß geschrieben. Da sind wir mitten in der Welt. Ja, wir wollen ja auch die anderen erreichen, ist klar. Und so sucht man das Glück an der falschen Stelle. Man versteht nie, dass Glück mit dem Kreuz verbunden ist. In der Tat, Glück ist mit dem Kreuz Jesu verbunden. Das heißt, dass wir glauben dürfen, dass wir ein gelingendes Leben haben dürfen, dass wir ein Leben haben dürfen, das ein Ziel in der Ewigkeit Gottes hat. Das hat zunächst mal was mit dem Kreuz zu tun, liebe Geschwister. Mit dem Kreuz. Gott wirkt das Glück im bestehenden Leid. Boah. Denn wer das Leid annimmt, erlebt darin auch eine besondere Nähe zu Gott, die jedes andere Glück weit übersteigt. Die Gemeinde, die nicht zum Leiden bereit ist, ist auch nicht zum Zeugnis bereit, zumindest langfristig nicht. Das sei getreu bis an den Tod ist das Zeugnis der Gemeinde, dass sie sich von Christus durch nichts und niemanden trennen lässt, auch durch das Leiden nicht und gerade durch das Leiden nicht. Die Märtyrer sind der Same der Kirche, hat man damals gesagt. Das heißt, sie haben mit ihrem Zeugnis, mit ihrem Glaubenszeugnis erst richtig die Sache in Bewegung gebracht, die Sache Jesu in Bewegung gebracht. Da kamen Leute zum Glauben durch das Leiden der Christen. Was auf die Gemeinde zukommt, wird in der Johannes-Offenbarung nicht beschönigt. Bedrängnis, Verleumdung, Gefängnis, sogar der Tod wird ihr vorausgesagt. Und es ist gut so, dass wir das darin finden, dass wir darin vorbereitet werden, auf das, was auch uns, ich denke einfach mal, die meisten von uns noch zu ihren Lebzeiten erwarten wird. Kein Politiker könnte es wagen, derartige Zukunftsschilderungen zu geben. Jesus sagt seiner Gemeinde unverblümt, was auf sie zukommt. Die Menschen werden euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles gegen euch reden. Als Gemeinde Jesu Christi sollen wir auf Verführung und Verfolgung vorbereitet sein. Das kommt natürlich ganz anders, als wir uns das vorstellen. Wir werden nicht mit der Pistole bedroht oder mit dem Gewehrkolben, sondern das kommt aus einer ganz anderen Ecke, diese Verführung und diese Verfolgung. Mach doch mit, Mensch, sei doch nicht doof. Mach doch einfach mit. Aus der Ecke kommt das. Aber in dem allen soll die Gemeinde wissen, dass der Herr selber dem die Grenzen setzt, was der Gemeinde zugemutet werden kann. Dies kommt in den Worten unseres Sendschreibens zum Ausdruck, ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Die Zahl 10 ist auch wieder eine symbolische Zahl. Sie steht für eine abgeschlossene Sache, für etwas, was irgendwann zu Ende ist. Der Herr verhindert es nicht, dass Menschen als Werkzeuge des Teufels der Gemeinde Schaden zufügen. Aber er setzt ihnen eine Grenze. Darin erweist er sich als der Herr über alle Mächte. Wir brauchen als Gemeinde Worte und Weisungen, die uns zur Leidensfähigkeit erziehen. Deswegen, ich sage es einfach mal so, wenn du leiden musst, dann danke Gott dafür. Denn dann hast du was Wichtiges gelernt, was du brauchen wirst. Wenn nicht vielleicht heute oder morgen, aber übermorgen. Was du brauchen wirst. Sonst kann es sein, dass wir in der Bedrängnis unseren Glauben verlieren. Unsere Treue bis an den Tod ist die Haltung, die aus der Kraft des Herrn jedem verführerischen Einfluss widersteht. Wir sind zwar nicht in unserem Leben bedroht, aber wir sind von einer Zeit bedroht, in der das sich wohlfühlen, materielles Glück und unbeschwertes Leben zum Hauptinhalt des Lebens geworden sind. Wenn Christus uns auf das Leid, auf schwere Zeiten, auf Verfolgung vorbereitet, dann erschrecken wir nicht mehr, wenn das über uns hereinbricht und wir davon betroffen werden, wenn wir es schon zulassen. Der Herr selber gibt uns den Einblick in das, was auf uns zukommt, und er sagt uns gleichzeitig auch in all dem kommenden Leid seine durchtragende Hilfe und Treue zu. Für ihn war und ist Treue ganz und gar kein Fremdwort. Er ist der treue Zeuge, wie es hier heißt, der sich nicht geschont hat auf seinem Weg zum Kreuz, der dabei geblieben ist, der nicht gesagt hat, ich steige herab vom Kreuz, was ja möglich gewesen wäre, oder ich lasse diesen Kelch einfach an mir vorübergehen, lieber Gott, ich mache das gar nicht erst. Er hat sich in Treue aufgeopfert für den Auftrag, den Gott ihm zu unserer Rettung gegeben hat. Er hat gesagt, ja Gott, ich gehe diesen Schritt, ich gehe diesen Weg bis zum Ende. Wir leben als Christen aus seiner Treue. Aus seiner Treue, aus sonst nichts. Wenn Jesus damals widerstanden hätte, hätten wir gar nichts. Ende, Schluss, aus. Wir leben aus der Treue Jesu, der nie gefragt hat, was bringt's mir? Was bringt's für mich? Wo macht's mir Spaß? Wo geht's mir am besten? Was möchte ich am liebsten tun? Sondern der für uns sein Blut vergossen und unseretwegen Tod und Hölle durchlitten hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fürchte dich nicht, das ist kein billiges Vertrösten, sondern das ist ein machtvolles Entfürchten. Es ist der Blick auf das Ziel, das der Gemeinde zugesagt wird. In dem Bild von der Krone oder besser vom Siegeskranz, das ist ja eigentlich hier gemeint, die Krone des Lebens ist der Siegeskranz des Lebens, wird denen, die sich ein Leben lang an dem Sieger über den Tod an Christus festhalten, zugesagt: Ihr werdet es schaffen, ihr werdet das Ziel erreichen. Ihr müsst es nicht alleine erkämpfen, sondern ihr bekommt es. Ihr bekommt es vom Sieger von Christus, an dem ihr dranhängt bis zum Ziel, geschenkt. Ist doch toll. Der Paulus spricht öfters mal von der Kampfbahn, auf der wir laufen. Und wir werden alle Sieger sein. Nicht deshalb, weil wir so schnell laufen, nicht deshalb, weil wir so toll sind, nicht deshalb, weil wir es durchhalten, sondern weil wir uns festklammern an diesem Jesus, der es geschafft hat, der das Ziel erreicht hat. Nur deshalb. Ihr müsst es nicht alleine erkämpfen, sondern ihr bekommt es geschenkt. Die Zukunft, den Himmel, das Leben bei Gott bekommt man nur geschenkt. Das kann man sich nicht erkämpfen oder erkaufen oder erstreiten oder erwirtschaften. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wer also in allen Nöten, in allen Anfeindungen, in allen Schikanen und Verführungen unter der Macht des Siegers Jesus Christus bleibt, wer sich an ihm festklammert, der wird von der Verdammnis beim Endgericht nicht betroffen sein. Der gehört zu denen Christus sagt: geht weiter in den Himmel, geht weiter in die ewige Herrlichkeit. Wer an Christus dranbleibt, auch in der äußersten Bedrängnis, und darum überwindet, der wird am Ende ewiges Leben haben in seiner Gemeinschaft. Aus eigener Kraft können wir freilich nicht überwinden, gar nichts überwinden, sondern nur im Blick auf den, der die trennende Macht der Sünde und des Todes schon überwunden hat. Wer jetzt schon ernst nimmt, was auf alle Christen zukommt, hält es auch unter Widerständen aus. Diese gewisse Haltung inmitten der Bedrohung drückte einmal der französische Physiker Blaise Pascal in den Worten aus: Es ist herrlich, im wilden Sturm auf einem Schiff zu sein. So im Anklang an die Geschichte der Jünger Jesu im tobenden See Genezareth, wo sie fast untergegangen wären. Es ist herrlich, im wilden Sturm auf einem Schiff zu sein, von dem man weiß, dass es im Hafen ankommt. Und das ist es ja. Wir wissen ja, wo wir hinkommen. Deswegen, wenn wir auf dem Schiff im wilden Sturm sind, ja, dann lasst uns einfach nur auf Jesus schauen. Dann lasst uns auf den schauen, der das alles schon durchgekämpft hat und der schon am Ziel ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.